Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft.
Werbung Anfang. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit... Heute mit Toyota und Beyond Zero. Was steckt hinter Beyond Zero? Das habe ich mir auch gefragt. Es geht um eine ganzheitliche Vision, wie Mobilität über Null Emissionen sogar noch hinausgehen kann. Das klingt ja total irre. Aber Toyota ist ja nicht ganz neu auf dem Sektor, muss man sagen. Die haben ja schon in den 90er Jahren die ersten serienmäßigen Hybridautos auf den Markt gebracht und bereits 2014 das erste wasserstoffgetriebene Modell, damals den Mirai, vorgestellt. Also eine Firma, die schon viele, viele Jahre absolut zukunftsweisende Technologien bringt. Und was genau steckt hinter Beyond Zero? Zum Beispiel wasserstoffgetriebene Busse im Nahverkehr oder auch Brennstoffzellen auf LKWs. Also umweltfreundliche Logistik auf der Straße und auch auf der Schiene. Denn es sind sogar Brennstoffzellen für Schienenfahrzeuge geplant und gehen sogar noch weiter. Wir werden auf dem Wasser Katamarane sehen, die Brennstoffzellenantriebe haben, nämlich den Energy Observer Katamaran. Und wenn ihr im Urlaub seid, schaut mal hinaus aufs Meer, vielleicht seht ihr ja den Energy Observer Katamaran kreuzen. Und all diese Technologien werden seit Februar diesen Jahres am Fuße des Mount Fuji in der Woven City umgesetzt. Eine vollständig von Toyota Brennstoffzellen angetriebene Prototypenstadt. In der Woven City werden vom automatisierten Fahren bis hin zur Robotik und KI die neuesten Technologien direkt in der Realität umgesetzt und getestet. Und das alles mit dem Ziel, mit kontinuierlichem Fortschritt zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. Den Link zur Woven City findet ihr natürlich in den Shownotes. Also, let's go beyond zero mit Toyotas Vision einer besseren Zukunft für alle. Werbung Ende. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land, heute zugeschaltet aus dem wahrscheinlich verregneten Hennef. Grüß dich und guten Morgen
nochmal. Ja, guten Morgen, Roland. Du hast natürlich recht. Es sieht draußen recht trübe aus. Das Einzige, was mich im Moment aufrecht erhält, ist das Wissen, dass es in 2 Wochen in Urlaub geht. Dann fahren wir in den Süden mit dem Auto. Und aber sonst hier draußen sieht es wahrscheinlich ähnlich trübe aus wie fast in ganz Deutschland.
Also mit der gleichen Motivation halte ich mich auch über Wasser. Also das Thema Sommer, ich glaube, da können wir einen Haken dran machen. Ich warte nur darauf, dass hier quasi die Affen mit den Lianen quasi durch den Urwald schwingen. Weil es ist schwül, es ist warm, es ist sehr, sehr nass heute wieder, bis zu 60 Liter den Quadratmeter. Ja. Da bekommt das Thema Grundstücksentwässerung und Gebäudeentwässerung auf einmal eine ganz neue Dimension, eine neue Aufmerksamkeit.
Das ist so. Aber die gute Nachricht, mein iPhone lügt ja nie. Ab nächste Woche wird's wieder sommerlich schön. Also 28 bis 30 Grad. Also insofern, das kann uns durchaus aufrichten und dann den Glauben an das Wetter zurückgeben.
Das Einzige, was mir momentan so, wenn ich jetzt denke, die Tage werden ja dann auch bald wieder stückchenweise wieder kürzer. Also die Dunkelheit ist ja quasi jetzt schon da durch die vielen Wolken. Mir schwant so ein bisschen. Ich glaube, im Winter müssen wir irgendwo hin, wo es warm ist gerade. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen und wohin. Aber ich glaube, da müssen wir ein paar Wochen in die Sonne. Dann schauen wir mal. Was haben wir heute für Themen? Was ist denn jetzt passiert in den letzten Tagen? Da war irgendwas mit Fußball, oder?
Genau. Du weißt, ich bin nicht der allergrößte Fußballfan, aber ich habe dann zur zweiten Halbzeit doch noch ins Endspiel geschaltet. Die EM lässt grüßen. Die Italiener sind Europameister. Ist offensichtlich eine große Sache für alle Beteiligten. Die Engländer zutiefst betrübt bis hin zur Denunziation. Die haben ja wirklich sind ja fast losgegangen auf die Schützen, die die Tore verschossen haben oder den Elfmeter verschossen haben. Ja. Aber ich muss sagen, den Italienern gönne ich das von ganzem Herzen. Also haben lange gewartet. Und die Engländer haben wahrscheinlich auch einen Preis gewonnen, nämlich den Preis der Corona-Inzidenzien, weil die gehen dramatisch nach oben. 65.000 Menschen waren beim Endspiel im Stadion. Und gleichzeitig ist der Präsident, der geistige Tiefflieger Boris Johnson, dabei, alle Beschränkungen abzuschaffen. Also, na prima. Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass die Bundesregierung die Reisebeschränkungen nach England wieder anhebt. Das heißt, dass wir uns das nicht über das Reisen wieder hier ins Land holen.
Seltsame Ansätze.
Ja. Eine weitere erschreckende, für mich erschreckende Nachricht kommt aus dem Kanzleramt, das Thema der Elektromobilität. Herr Altmaier hat gesagt gestern, er sieht 2030 deutlich mehr E-Autos als gedacht. Das wäre im Moment wie so ein Home Run. Das hört sich zwar super an, aber du weißt, wir hatten vor ein paar Monaten den Podcast mit Wolfgang Maus zum Thema Elektromobilität versus der sogenannten synthetischen Treibstoffe. Ich kann nur sagen, dass die Elektromobilität weder unsere Klimaprobleme noch unsere Verkehrsprobleme lösen wollen würde oder irgendwelche anderen Umweltprobleme. Im Gegenteil, sie wird sogar neue Probleme schaffen. Aber da können wir gleich vielleicht drüber reden.
Wobei ja jetzt schon der Strompreis auf dem höchsten Stand seit 12 Jahren ist oder sowas. Ja. Ich glaube, Strom wird das neue Bitcoin.
In der Richtung. Das ist insofern extrem kritisch, aber lass uns da gleich drauf eingehen, weil es gibt zwei Garanten für unseren Wohlstand. Das eine ist die Verfügbarkeit von Energie, also von günstiger Energie, und die Verfügbarkeit von günstiger Mobilität. Und das können wir nachher mal in den Kontext setzen, weil wenn man das mal genau betrachtet, dann glaube ich, machen wir da in der Politik im Moment einige ganz essentielle Weichenstellungsfehler. Also, naja. Aber da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, was ich sehr spannend fand. Und zwar habe ich in der Zeit ein Artikel gelesen von Pater Anselm Grün über Führung und über Vertrauen, ne? Und Politik, wie auch die Führung in Unternehmen, hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Ja? Also wie viel Vertrauen wird dem, was da passiert? Und er sagt, in einer digitalen Welt, in der sich Menschen noch weniger begegnen, braucht es mehr Vertrauen. Ja, und er sagt, eine Hauptaufgabe der Führung ist, dieses Vertrauen herzustellen und Menschen aufzurichten, also denen mit Haltung zu begegnen. Und es braucht Sinn und dieser Sinn muss geweckt werden und Vertrauen, und da gibt's ja noch dieses andere Wort, Selbstvertrauen, hängen halt extrem stark miteinander. Und da geht es eigentlich auch um eine neue Führungskultur. Und dazu würde ich gerne demnächst eine Studentin einladen, die dazu eine tolle Masterthesis geschrieben hat. Da geht es um Vertrauen und um Führung. Darauf kann man sich freuen. Und ich würde sehr gerne die Hanna Lei dann zu uns einladen, darüber zu sprechen. Das waren so meine Highlights für heute.
Also ich fange mal noch mal kurz, gehe noch mal kurz zur Europameisterschaft zurück und dann das Thema Vertrauen. Jetzt können wir, glaube ich, zum Tagesthema machen und Führungskultur. Aber noch mal kurz zur EM. Ich habe auch geguckt natürlich und mir war das gar nicht bewusst, dass ein guter Freund von unserer Familie, der Vater ist Engländer. Und nachdem die jetzt, also da sich so qualifiziert hatten und es bis ins Endspiel geschafft haben, hat er mir quasi mal so sein Herz ausgeschüttet. Was für ein Trauma. Also mir war das nicht bewusst. Natürlich war mir bewusst, dass sie seit 55 Jahren jetzt nirgendwo mehr international groß weitergekommen sind. Aber dass das wirklich so ein nationales Trauma ist, das ist unglaublich. Und dann habe ich mich wirklich gefreut für ihn, dass sie das hier geschafft haben. Und wir haben auch insgesamt durch diese, auch so ein bisschen für die Engländer dann tatsächlich favorisiert. Aber wie man dann in der 120. Minute zwei Teenies einwechseln kann mit bei so einer Verantwortung, das verstehe ich auch nicht. Naja, die Italiener haben sehr schön gefeiert. Also das hat mich sehr berührt, muss ich sagen, wie Mancini und das gesamte Team, wie die gefeiert haben, mit welcher Emotion, mit sehr vielen Tränen. Das war doch sehr, sehr schön zu sehen. Es sei ihnen gegönnt, sie haben sehr gut gespielt. Und naja, am Ende, vielleicht in 55 Jahren sehen wir die Engländer wieder in einem Finale. Ich werde es wahrscheinlich eher nicht mehr erleben, aber gut.
Die haben doch jetzt demnächst die Weltmeisterschaft. Ich habe gehört, er will doch jetzt Weltmeister werden, nachdem er schon nicht Europameister geworden ist.
Gut.
Schauen wir mal. Sei es gut.
Und zum Thema Elektromobilität, ja, also ich heute Morgen Strompreise und Standortnachteil, nicht wahr? Du sagst das ja eben so schön, Energie, ja, und ist einer der wichtigsten Faktoren.
Ja.
Und Wirtschaftswoche schreibt, den Mittelstand treffen die Strompreise wie ein Schlag vom heutigen Datum. Das ist natürlich krass und ist egal jetzt, wie wir das mit Elektromobilität oder mit die Welt retten und Nachhaltigkeit hinkriegen. Strom wird auf jeden Fall nicht billiger werden, habe ich den Eindruck. Da sind wir wieder dabei. Mehr Photovoltaik auf alle Dächer Deutschlands. Jetzt habe ich in einem anderen Podcast mitgehört, die Hauptproblematik ist ja nicht mal, sind nicht die Fördermittel, ist nicht die Technologie, ist nicht die Verfügbarkeit von Technik. Der Bottleneck sind die Menschen, die das montieren können. Da sind wir wieder beim Handwerk. Da sind wir wieder bei Handwerk Connected, da sind wir wieder bei Handwerk Innovativ. Dass es offensichtlich nicht genug qualifizierte Solateure gibt, also Solarmonteure, also Menschen, die sowohl schrauben und bohren und auf Dächern rumklettern, wie auch natürlich hochkomplexe und anspruchsvolle Technologie montieren können. Wie können wir denn das skalieren, Karl-Heinz? Können wir das noch mit KI oder mit Automatisierung oder Robotik verbessern?
Ich befürchte nicht. Da gibt es mehrere Dinge. Das erste ist ja dieser Fachkräftemangel im Handwerk ist ein echtes Thema. Immer mehr weniger Leute lassen sich ausbilden zu Handwerkern. Wir haben immer mehr Studenten gleichzeitig, was ja auch zunächst mal keine schlechte Entwicklung ist. Bildung ist ein ganz wichtiger Aspekt, aber wir müssen wieder deutlich machen, dass Handwerk wirklich einen wichtigen Beitrag in unserer Gesellschaft leistet. Mal abgesehen davon, wenn du den Arbeitsmarkt dir anguckst, diese 70.000 Betriebe, die da im Mittelstand sich kümmern und die 1,3 Millionen Handwerksbetriebe, ja, die sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Das kann man so sagen. Wir denken immer an die Daimlers, die Lufthansas und so weiter, aber die beschäftigen ja zusammen nur knappe 5 Millionen. Der Rest der 35 Millionen ist in diesen Firmen beschäftigt. Das muss man sich einfach mal klar machen. Also wir reden da wirklich über die 85% der Bevölkerung, die nicht in großen Konzernen arbeiten, sondern in denen, die quasi jeden Tag bei uns an der Haustüre klingeln und die Heizung reparieren, das Dach decken und so weiter. So, und ich glaube, das ist uns ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten, dass Handwerk wirklich was Grundsolides ist, ein toller Beruf, spannende Berufe dabei. Und Handwerk wird noch lange bleiben. Also auch wenn viele andere Dinge schon verloren sind, denke an Digitalisierung. Heute hat Herr Dies gesagt, es wird sich vieles ändern. Sie werden zum Softwarehaus werden und. Also da steht einiges bevor. Zum Thema der Energie vielleicht einfach mal zwei, drei Zahlen, nur um das mal deutlich zu machen. Fakt ist, dass Energie aus dem Kernkraftwerk 3,8 Cent die Kilowattstunde gekostet hat. Regenerative Wind, Solar und so weiter, da liegen wir jenseits von 40, 50 Cent die Kilowattstunde.
Wobei natürlich, ich muss kurz einwerfen, das ist eine Milchmädchenrechnung, weil wir wissen ja, die Atomkraft, das sind ja viele Kosten, die da nicht eingepreist sind. Ich habe übrigens, kurzer Exkurs, ich glaube auf Netflix gibt es eine Documentary Wackersdorf, ne? Also erinnerst du dich vielleicht noch?
Ich habe immer so
als Kind gesehen, was da, also auch sehr, sehr sehenswerte Film Wackersdorf. So kleiner Exkurs, also die Strompreise von tatsächlich, was auf der Rechnung stand, war relativ gering damals. Zurück zu den Preisen für erneuerbare Energie pro Kilowattstunde, genau. 40 Cent, sagtest du.
Ja, 40 plus, ne? So, und wir müssen uns halt was überlegen. Ich sage, es geht nicht um entweder oder, es geht um und. Also wir werden alle Energien nutzen müssen. Du weißt, wir haben auch das Thema der Kohleverstromung. Auch bei Kohle lag der Preis um die 4,5 Cent. Aber du hast natürlich vollkommen recht, sowohl bei der Atomenergie als auch bei der Kohle müssen wir die Folgekosten mit einrechnen. Und das ist ja das Thema, was die Kreislaufwirtschaft eigentlich macht. Und da muss man sagen, Thema CO2, was in die Luft kommt, Feinstäube bei der Kohle und besonders bei der Braunkohle, Schwefel und so weiter. Und dann das letzte Thema beim Atomstrom, die Entsorgung, die ja bis heute nach 40 ungeklärt. Jahren immer noch nicht gelöst ist. Wir haben immer noch kein Loch gefunden, wo wir alles reinschmeißen können. Das ist irgendwie ganz blöd gelaufen, sagt man so, ja. So, und aber ich glaube, wir müssen dazu kommen, vernünftige Energiemixe zu erzielen. Und die Regenerativen werden natürlich das Rennen machen. Und wir hatten ja letztens auch diese Diskussion, zum Beispiel Photovoltaik ist ja viel effektiver, wenn du es da machst, wo die Sonne mehr scheint. Ne? Dann brauchen wir nur diesen Energieträger, weil Strom lässt sich dummerweise über lange Distanzen nur schwer transportieren. Das liegt einfach an der Energiedichte. Aber wenn du das in Wasserstoff machst, und dann zum Beispiel in die sogenannten synthetischen Treibstoffe wie Methanole, Ethanole, Kerosin und so weiter, dann kannst du das auch durch Pipelines normal transportieren. Also dann wäre der Transport von Afrika zum Beispiel nach uns überhaupt kein Problem. Das ist alles vorhanden. Und übrigens, man könnte auch gleich noch was tun. Wir wollen ja nachher nochmal über das Thema Elektromobilität sprechen, um sicherzustellen, dass A, die Automobilwirtschaft nicht einen Bach runtergeht, weil der Verbrennungsmotor ist immer noch eine der effektivsten Maschinen auf diesem Planeten, egal ob Diesel oder Benziner. Und zweitens könnten wir dann den Verbrenner so machen, dass er CO2-neutral wäre und keinen Feinstaub mehr ausstößt. Also insofern, man könnte sehr viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und deshalb sage ich halt, wir müssen dafür sorgen, dass wir aufrüsten, gedanklich im Sinne von die Menschen dahin ausbilden. Wir müssen wieder ein Werteverständnis dafür entwickeln, wie wichtig das Handwerk ist, ne? Um auch bei uns, also die Photovoltaikanlagen sollten auch bei uns auf die Dächer kommen, und zwar breit. Und du hast das vielleicht gehört, auch so Dinge wie Wärmepumpen, ne, das, ja, ja. Die können dann im Sommer kühlen und im Winter gleichzeitig heizen. Aber das ist eine diffizile Technik, ne, die ist nicht wie so ein Brenner an, aus und dann löbt, sondern da muss auch ein bisschen nachgeregelt werden. Und das braucht halt Mitarbeiter, die das kompetent warten können, ne? Und da gibt's scheinbar im Moment einen massiven Mangel, weil wir in der Ausbildungspolitik, also auch in der Ausbildung für die Handwerker, dann offensichtlich versagt haben. Ne?
Ja, ich glaube, das hat mit dem Wandel der Bevölkerungsstruktur viele, viele andere Punkte hat das zu tun. Natürlich der über Jahrzehnte quasi angelernte Reflex zum Studium, was ja auch nicht schlecht ist, im Gegenteil. Mhm. Aber andere Bereiche werden halt offensichtlich vernachlässigt. Und wenn diese, sagen wir mal, diese Kombination aus Handwerk und Technologie, das ist ja genau das, wo jetzt die großen Lücken sind. Jetzt diese ganze Smart-Home-Technik und was alles da ist, ist ja jetzt Realität geworden. Ja, und jetzt gibt es halt zu wenige. Aber nicht nur da, also gut, brauchen wir nicht hier über meinen Garten sprechen, aber Handwerker zu kriegen, ist fast unmöglich. Und das ist die große Mangelware. Also insofern weniger Anwälte, mehr Handwerker. Vielleicht ist das was für der Gesellschaft dann irgendwie auch weiterhilft. Du hattest eben das Thema Vertrauen und Führung mal angedeutet. Wollen wir da mal einsteigen jetzt?
Ja, absolut.
Also wir haben ja dadurch, dass jetzt die Pandemie die Menschen quasi zur Heimarbeit gezwungen hat, also nicht nur zum Homeschooling, sondern auch zur Heimarbeit, war ja, ich glaube, dass wirklich, ich kann mir das richtig gut vorstellen, vor allem bei Mittelständlern, so patriarchisch geführten Mittelständlern, die haben ja quasi die wahrscheinlich Krämpfe bekommen bei der Vorstellung, dass ihre Mitarbeiter nicht quasi für Anwesenheit bezahlt werden, sondern quasi irgendwo zu Hause am Computer sitzen, unkontrolliert Kaffee trinken und YouTube gucken. Aber der Fakt ist ja was ganz anderes.
Ja, Also man kann ja eins feststellen. Also erstens ist es so, der Mittelstand hat sich im Vorfeld sehr schwer getan. Also ich habe schon seit Jahren dafür plädiert. Wir haben ja eine ganze Reihe von Kunden, die im Sauerland, Westerwald sitzen, also in Regionen, die nicht so üppig bestückt sind mit Mitarbeitern. Ne? Die meisten zieht es ja dann doch irgendwie in die Städte. Und denen habe ich immer wieder vorgeschlagen, dann macht doch einen zentralen Ort, schafft irgendwie ein Subbüro und lasst Homeoffice zu, so dass die 2, 3, 4 Tage von zu Hause arbeiten können und 1 Tag, 2 Tage im Büro, dann kriegst du auch Menschen, die weiter wegleben. Das wurde damals nicht gewünscht, nicht gewollt. Man glaubte nicht, dass das funktioniert. Inzwischen, ja, glaube ich, haben die Mitarbeiter und die Unternehmer gelernt, das funktioniert sehr gut. Ich weiß nicht, hast du heute Morgen auf NTV die Frühstücksnachrichten gesehen? Da wurde Herr Spohr gefragt, der Chef von der Lufthansa, wie das denn mit den Businessflügen ist. Und er sagt, ja, in 2 Jahren ist alles wieder normal. Ja, und da habe ich nur gedacht, Glaube, Hoffnung, Liebe, lieber Herr Spohr, du wirst dich wundern. Und dann haben die Arbeitgeber gefragt. Das fand ich ganz lustig. Ja. Übrigens einen Mittelständler, den ich ganz gut kenne, hier aus Köln, die Firma Igos, der wurde dann auch befragt. Und der sagte, nö, also das hat sich jetzt so bewährt, selbst Dinge wie Installation von Großmaschinen, die praktisch nicht mehr möglich waren, weil die nicht mehr nach China oder nach Asien konnten oder nach Amerika wegen Corona, das machen die heute alles digital. Also noch nicht mal für die Installation der Großmaschine fliegt der Servicetechniker raus, sondern der macht das über Augmented Reality, also da bekommst du digital die Dinge eingeblendet und dann führt der den Mitarbeiter vor Ort mit dem und macht die Abnahme der Maschine. Ja?
Hammer.
Das ist verrückt. Und deshalb zu glauben, dass das Reiseverhalten nach Corona wieder werden wird wie vorher, das kannst du knicken, ja, das wird nicht passieren. Das Wishful Thinking, lieber Herr Spohr, das können Sie knicken, sage ich mal. Ja?
Das kann ich auch. Ich habe da noch einen netten Aspekt. Kara Swisher, berühmte Journalistin in den USA, Tech-Journalistin, die hat Brian Chesky, einer der Gründer von Airbnb, kürzlich interviewt. Und hat auch gesagt, ja, ihr habt ja viele Leute entlassen und weniger Tourismus, Und er meinte, ja, das geht jetzt wieder hoch. Die Leute werden wieder, die machen natürlich mehr Urlaub, geben vielleicht auch ein bisschen mehr aus. Und da hat sie gesagt, ja, und was ist eigentlich mit den Businessreisenden? Weil es gibt ja auch unglaublich viele Airbnbs in Großstädten, in Industriezentren, in Ballungsgebieten. Das war ja bei uns genauso in Mannheim.
Ja.
Und dann sagt er, mit den Businessreisenden und den Eventreisenden rechnen wir gar nicht mehr. Das heißt, die gesamte Kapazitätsplanung, also die Menge der Zimmer oder der Airbnb-Locations halt, die Menge der Mitarbeiter im Support und so weiter und so fort, die rechnen quasi gar nicht mehr. Also wenn die sagen, dann, wenn das dann noch 10-15% ausmacht, dann ist das schon viel. Aber rein strategisch gesehen haben die da einen Haken dran gemacht. Also wie du eben schon so gesagt hast, wishful thinking oder wishful thinking, also die haben es quasi schon abgehakt.
Jetzt heute haben wir wirklich Vertrauen und Führung dann gleichermaßen. Also erstens, eine Studie, die ich in der Welt gelesen hatte, die recht spannend war, die sagte, es wird nicht nur national, auch regional und international zu Einbußen im Business-Geschäftsverkehr von 30-50% kommen. Und das sollte sich der Herr Spohr auch dann mal an die Fahne schreiben, auch wenn das eine unbequeme Wahrheit ist. Aber lass uns zurückkommen auf das andere Thema, Vertrauen und Führung. Was heißt das denn, wenn jemand sich vorne hinstellt und sagt hier, liebe Leute, in 2 Jahren ist alles so wie früher und die Mitarbeiter sagen, lieber Herr Spohr, bist du dir sicher? Also ich nicht. Jetzt kommt ja so Vertrauen ins Spiel, ja? Vertraue ich meinem Führer, also demjenigen, der da vorne steht, der Vorstandssprecher der Gesellschaft, und der sagt sowas, und ich denke vielleicht, wenn wir die Hälfte kriegen, dann geht's. Was heißt das denn für Planungsprozesse? Was heißt das, wenn dir jemand sagt, bitte plane für Volllast in 2 Jahren? Und ich bin aber eigentlich der Überzeugung, wenn wir 50-60% hätten, wäre auch schön. Dieses Thema Burnout, ne? Dass wenn Leute sich ständig gegen ihre eigene Überzeugung handeln, dann werden die irgendwann resignieren, ne? Und der Anselm Grün in seinem Artikel in der Zeit, der sagt, wir müssen, also das Management hat die Aufgabe, mehr wie ein Coach zu fungieren, also nicht wie ein Führer, der sagt, hier, da lang. Ja, der muss eine Richtung vorgeben, der muss die Leitplanken bestimmen, aber dann muss der seine Mitarbeiter motivieren, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ne? Weil im Zweifelsfalle, du kannst ja gar nicht alle Entscheidungen treffen, sonst kommt man zum Mikromanagement, ne? Dann managt der von oben alles und nachher hat er auch die gesamte Verantwortung und wenn es schief geht, dann steht er halt dumm da. Das halte ich für ganz wichtig zu verstehen.
Also das ist einerseits, da stimme ich dir zu, Leadership by Example ist, denke ich, extrem wichtig. Mhm. Du kannst nicht Höchstleistung fordern, wenn du selbst quasi mit in der Ecke sitzt und irgendwie dich es gemütlich machst. Das geht nicht, klar. Aber ich glaube, das machen auch die wenigsten. Also zumindest mal, was ich so kenne, sind alles hart arbeitende Manager, asketisch lebend, Leistungssportler. Ja. Also die wollen es alle immer noch jeden Tag wissen. Ja. Aber wo ich ein kleines Problem habe oder wo ich eine Rückfrage stellen möchte, ist das Thema, du musst deine Mitarbeiter motivieren. Ja. Also meine Erfahrung ist die, ich habe das auch jahrelang versucht, entweder ein Mensch ist intrinsisch motiviert, entweder hat er den Sinn für sich selbst gefunden oder er hat die Notwendigkeit zu arbeiten oder aus welchem Grund auch immer. Aber du kannst, das ist ja wie auch beim Vertrieb, du kannst ja die Menschen auch nur begrenzt incentivieren. Da gibt es auch zig Studien zu. Ja. Also meine Meinung ist, wenn die Menschen intrinsisch nicht brennen und wollen und wirklich motiviert sind, kriegst du die auch nicht motiviert. Wie siehst du das?
Aber das ist doch das, was schon unser alter Freund Saint-Exupéry gesagt hat. Wenn du die Leute dazu bewegen willst, die Welt zu bereisen, dann mach ihnen die Sehnsucht nach dem Meer. Ne? Er sagte, du musst nicht Schiffe bauen, sondern die Sehnsucht nach dem Meer erzeugen. Dann werden die Menschen die richtigen Lösungen dafür finden. Ja. Und ich glaube, wenn du mal überlegst, wir sind ja selber, wir haben ja einige Firmen gemeinsam auch erlebt, wo es echte Führer gab. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Hier so ein Larry Ellison, Michael Saylor, wenn du an Führungsteams denkst und auch Anführer wie ein Bill Gates oder ein Elon Musk, das waren Leute, die haben sich vorne hingestellt und die haben Dinge behauptet. Ne? Denk an Elon Musk, ich fliege auf den Mars oder wir bauen Elektroautos und werden Führer, Marktführer oder auch in seinem Thema hier dieser Tube, ne? Das Hyperloop. Hat er gemacht und die Leute haben ihm offensichtlich vertraut, also seiner Vision vertraut, dieses Zielbild, und anhand dieses Zielbildes hat er die Leute geführt und die waren halt begeistert, ne? Die haben dann selber vom Meer und vom Segeln geträumt sozusagen. Ja. Und ich glaube, das ist, was fehlt. Ich sage ja immer, eine Vision ist das Zielbild des Unternehmens. Und das hat dieselbe Bedeutung wie der Kompass auf dem Schiff. Hast du keinen Kompass und die Sicht wird schlecht und du hast raue See, der Captain ist vielleicht mal unter Deck und muss irgendwas anderes machen, dann müssen die Leute auf den Kompass gucken und jeder weiß, wo es lang geht. Das ist die Richtung. Dann ist alles ausgerichtet an dieser Vision. Und wenn ein Unternehmen visionsfrei ist, also kein klares Zielbild hat, und ich habe immer gesagt, Vision ist für mich ein Zielbild mit Verfallsdatum. Weil wenn du das Ziel erreicht hast, musst du schon die nächste Vision entwickelt haben. Und die Firma weiß dann und die Mannschaft weiß dann wieder, in welche Richtung die Reise geht. Und ich glaube, dass das oft übersehen wird und dass das auch das ist, was der Pater Anselm Grün gesagt hat, als er gesagt hat, Führung muss ausrichten, muss aufrichten und Ziel geben, also Sinn geben, sonst wird's nicht funktionieren. Und das ist leider in vor allen Dingen sehr großen Organisationen verloren gegangen. Übrigens im Mittelstand ist das oft intrinsisch da, weil das Ziel des Unternehmens ist ja immer die Übergabe an die nächste Generation. Deshalb sind die Mittelständler so intrinsisch schon nachhaltiger als so Konzerne, die in Aktienkursen und Vierjahresvorstandszyklen denken.
Jetzt, das ist ein mega interessantes Gespräch jetzt. Jetzt haben wir gesagt, wir brauchen quasi Führungskräfte, die ja Leadership by Example, die also ein gutes Beispiel haben, die eine Vision haben, die ein klares Zielbild und quasi die Menge begeistern und mitziehen können. Jetzt wissen wir ja alle, dass jenseits der Lehrbücher und der Theorie in der Praxis auch jede Menge schief geht, Rückschläge, Menschen sich ändern, Menschen vielleicht nicht so in Anführungsstrichen funktionieren, wie man sie braucht. Und dass man natürlich immer Widerstände hat und Stolpersteine. Und dann fallen auch mal Mitarbeiter hin oder da ist die Stimmung mal nicht so gut. Ja. Du hast eben das schöne Wort aufrichten genannt. Ja. Ja. Das ist ja, also oder man sagt, man spricht auch viel von Resilienz und Stoßen und solche Dinge. Wie schaffen wir das denn immer wieder, also wie schafft es eine Führungskraft, sich quasi jeden Tag selbst zu motivieren und resilient zu sein und damit natürlich auch den Kopf nicht hängen zu lassen und die Mitarbeiter immer mitzuziehen und weiterzuziehen?
Also Roland, aus meiner Sicht ist das viel einfacher, als man denkt. Du darfst das große Ziel halt nicht aus dem Auge verlieren. Und das tun halt oft Firmen, die sich im Detail verlieren. Die Dinge nachher, die zwar die Dinge richtig machen, ne? Vielfach geht's Dinge richtig zu machen, aber nicht darum, die richtigen Dinge zu tun, ja?
Ja.
So,
ja, ja.
Und das ist wie der Holzfäller, der steht im Wald und sägt, und da kommt einer vorbei und sagt, Mensch, machst du toll, aber deine Säge ist ja ganz stumpf. Und dann sagt er, ja, aber ich habe keine Zeit, die zu schärfen. Ich muss noch 100 Bäume fällen, ja? Und das ist der Unterschied zwischen Dinge richtig machen und die richtigen Dinge zu tun. Und das musst du halt entscheiden. Und das liegt an der Führungskultur. Ich spreche übrigens in letzter Zeit ungern von Führen oder von Leadership, sondern mehr vom Coaching. Weil ich glaube, dass in Zukunft der Manager mehr ein Coach werden muss. Ein Coach, der dich, weil du hast ja nicht nur geschäftlich Dinge zu erledigen, du bist ja auch ein privater Mensch. Und im Idealfall coacht dich dein Manager durch die Prozesse. Und da wird's mal privat und da wird's auch mal geschäftlich. Und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel neue Anforderungen an das Management stellt. Zum Beispiel das Thema Empathiefähigkeit.
Ja,
ne?
Hast du
überhaupt die Empathie mit deinem Mitarbeiter umzugehen? Weißt du, was den bedrückt? Weißt du, wo der gerade seine Sorgen oder wo er vielleicht sagt, Mensch, hier könnte ich Hilfe gebrauchen, ja? Ne, so, vielleicht ist ja nur ein Weiterbildungsseminar, die man dem Mitarbeiter zugutekommen lassen müsste und schon würde der wieder viel besser funktionieren, sich vielleicht auch gegen die eine oder andere Veränderung, ne, einfach, weil wenn man dich aufs dünne Eis schiebt, sozusagen, ne, wir machen das jetzt anders, gestern waren wir noch X, gestern haben wir Autos gebaut, morgen machen wir Software und du sagst, ich kann doch gar nicht programmieren, wo schiebt ihr mich da hin? Wenn ich dir dann aber einen Weiterbildungskurs anbiete, zum Beispiel zum Projektcoach und so weiter, dann kannst du auf einmal wieder mitreden und fühlst dich auf diesem Eis dann auch wieder sicher. Und ich glaube, da sind wir jetzt wieder bei Vertrauen und bei Urvertrauen im Sinne von vertraue ich der Führung als solches, also der Unternehmensführung, der kirchlichen Führung, das hast du ja in ganz vielen Lebensbereichen. Bei Kindern entsteht das sogenannte Urvertrauen zu den Eltern, ne, besonders zur Mutter, halt in den ersten, in der Frühphase. Ne? Die weiß halt, wenn ich zu der hinkomme, da bin ich immer, die schützt mich und die passt auf mich auf und da kriege ich im Zweifelsfalle wieder was zu trinken und so weiter. Und dieses Urvertrauen, wenn das zerstört wird, dann werden das auch Menschen, die kein Selbstvertrauen haben, ne? Weil dieses Vertrauen in dieses sich fallen lassen können, aufgefangen werden, das gilt dann auch für das Selbstvertrauen. Also die trauen sich dann auch weniger selber zu. Und ich habe das mal in einem anderen Kontext gesagt. Da habe ich gesagt, wenn Leute Risiken eingehen, das hat ja nichts damit zu tun, dass sie unbedingt riskanter leben wollen, sondern die haben oft mehr Selbstvertrauen, weil sie wissen, das geht schon gut. Ich werde im Zweifelsfalle von meinem Team, von meiner Firma, von meiner Familie aufgefangen. Ja, wenn das aber nicht da ist, dieses Vertrauen, dann hast du auch weniger Selbstvertrauen oder Selbstzutrauen, ne? Also was du dir selber zutraust. Und wenn du dir selber nichts zutraust, dann wirst du wahrscheinlich viele Dinge nicht machen. Und jede Veränderung, jeder Wandel ist dann für dich extrem hohes Risiko.
Das ist ja so ähnlich eigentlich wie auch in, sagen wir, im Sport oder wenn du quasi einen Marathon laufen möchtest, also wenn wir von der Vision sprechen. Oder du hast vielleicht einen Coach und einen Lauftrainer. Ja. Also angenommen, das große Ziel ist es, den New York Marathon zu laufen. Ja. Überhaupt mal anzukommen oder unter 3 Stunden, unter 4 Stunden oder wie auch immer. Das ist ja quasi die große Vision und das ist ja etwas, das beflügelt einen ja. Und da muss man ja auch jeden Tag drauf hinarbeiten.
Ja,
auch mit Hunger, mit Durst, mit heiß, mit kalt, mit Knochen kaputt, mit Verletzung. Ja. Und immer wieder aufstehen, immer wieder weitermachen. Ja. Und das ist ja das, was Menschen, also das kenne ich viele Menschen, die Ausdauersport machen oder eben mit dem Rennrad über die Alpen fahren regelmäßig oder was weiß ich wohin.
Ja.
Die merken halt auch, es scheint immer wieder die Sonne. Also auch wenn es mal hagelt und schneit oder du nass bist oder dir kalt ist, dahinter 3 Ecken weiter scheint wieder die Sonne und alles ist gut. Ja. Und das ist das, was der Ausdauersport uns lehrt und was, glaube ich, auch der Grund ist, warum viele Führungskräfte, die wir auch kennen, dass das auch so Sportskanonen sind, immer noch. Ja. Oder aus dem Sport auch kommen. Ne? Wir haben den Jörg Brinnenbrücker gehabt, wir den
Henning Wiechers.
Den Henning Wiechers gehabt, Handballer andere Sportler.
Was zeichnet denn den Sportler aus? Und jetzt egal, also Henning Wiechers war ja ein Teamsportler, also Hallen, Handball, Nationaltorwart. Und der Jörg Binnenbrücker war eher so ein Einzel, ne? Der hat Tennis gemacht und Golf gemacht. Also da musst du wissen. Und trotzdem zeichnet sie was gemeinsam aus, nämlich dieses Ziel nie aus den Augen verloren zu haben. Zweitens, einfach an das eigene Selbst glauben. Ich kann das. Ich weiß, dass ich da gut bin. Und dann haben sie es bis zum Nationaltorwart oder zum Top-Leistungsgolfer geschafft. Das hat was mit Selbstvertrauen zu tun und natürlich mit Disziplin. Und der Anselm Grün sagt in seinem Interview was von Disziplin, aber auch von diesem unbedingten Wollen, ne? dass man einfach das Ziel erreichen will. Und wenn du Selbstvertrauen hast und weißt, ich kann das schaffen, dann setzt du auch mehr Disziplin dahinter, um das Ziel zu erreichen. Ne? Und ich habe mal gehört, ich glaube, der Henning hat das sogar gesagt, bevor man irgendwie im Handball so richtig gut ist, musst du 300.000 Bälle geschmissen haben. Ja, bevor du Geige ist halt so. Spielen kannst, musst du 3.000 Stunden geübt haben.
Ja, 10.000 Stunden. Es gibt ja die 10.000 Stunden Regel. Da kannst du quasi in 10.000 Stunden kannst du quasi alles lernen.
Und aber wenn man sich das vorstellt, ne, wie oft geben wir nach 300 Stunden auf, weil wir sagen, oh Gott, das geht nicht, ne? Was ist das für ein Mist? Wie soll ich das jemals können und schaffen? Ein Kind, das laufen lernt, fällt 400 bis 1000 Mal auf den Hintern und manchmal noch unglücklicher, also auch schon mal auf die Nase. Trotzdem steht es immer wieder auf und versucht es erneut. Ne? Ja, Obwohl Versuch und Fehler und irgendwann auf einmal läuft es die ersten Schritte. Und so ist das bei allem. Und wie gesagt, beim Tennis oder Handball, also 10.000 Stunden, die du gemacht haben musst. Und wir wundern uns, dass wir nach 3 Stunden noch keine Stars sind. Ja, also ist so. Ne? Aber denk immer dran, es hat auch mit Selbstvertrauen zu tun. Ne? Trauen wir es uns denn tatsächlich dann auch zu, da super zu werden beim Geigenspielen, beim Handball, beim Tennis und beim Golfen. Ne? Also das ist das Problem.
Da habe ich auch eine schöne Story aus dem Radsport, ne? aus dem Rennradfahren. Das müsst du mal drauf achten, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist. Ja. Also, wenn du trainiert hast und du Vertrauen hast und du kennst deine Technik und du weißt genau, welches Trikot, welche Luftpumpe, welches Schnipsel, du weißt quasi jedes Detail, was du brauchst, um den Ötztaler Radmarathon quasi mit Würde zu finishen. Ja, also das sind so 240 Kilometer über 5 Alpenpässe. Ja. Und dann siehst du am Start, siehst du natürlich die Halbprofis, die Vollprofis, die quasi weniger arbeiten, damit sie mehr Rennrad fahren können. Okay. Ja. Und wenn du gut vorbereitet bist, dann weißt du exakt, was du brauchst und vor allem aber, welchen Ballast du nicht mitnehmen musst.
Ja, ja.
Also das heißt, zu viel ist ja auch nicht gut. Und dann siehst du Leute, die fahren dann los mit so einem aufgeschraubten Gepäckträger auf dem Rennrad. Die haben noch eine Wollmütze dabei, einen Biwak. Ich sage immer, die fahren mit Einzimmerküche-Bad durch die Gegend, schleppen einen Ballast mit sich, den sie aber 5000 Höhenmeter wieder hochschleppen müssen.
Ja, klar.
Also dieser quasi, dieses Selbstvertrauen durch Erfahrung und durch Training, dann merkst du auf einmal, Moment mal, du brauchst es doch alles gar nicht. Du brauchst zwei Wasserflaschen, du brauchst genug Schnellzucker und genug Riegel und was auch immer. Und ansonsten einen Ersatzschlauch. Und wenn dann so, wenn irgendwas anderes schief geht, dann wird schon einer da sein, der dir hilft, so ungefähr. Also das heißt immer diese Abwägung zwischen leicht und schnell, ne, das müssen wir ja heute eh sein, schnell und flexibel, gekoppelt mit Erfahrung und auch Glaube, dass das, es wird schon irgendwie gut gehen. Ich werde schon nicht vom Blitz getroffen oder von der Kuh gestoppt, wenn ich irgendwo den Alpenpass
runterfahre. Aber Roland, was du jetzt sagst, ist wieder beides. Vertrauen, Selbstvertrauen und selber zutrauen. Ne? Also das heißt, diese Balance, ne? Es gibt einen wunderschönen Spruch, ich glaube vom Sprenger, der hat mal gesagt, der Vorsichtige riskiert in Wahrheit genauso viel wie der Kühne, er verzichtet obendrein nur auf den Rausch der Kühnheit.
Ja, sehr gut.
Und das ist ein sehr schöner Spruch, den ich gelesen habe vor ein paar Jahren mal, der fiel mir jetzt wieder auf. Und ich glaube, dass viele Menschen, weil sie nicht genügend Selbstvertrauen, Selbstzutrauen haben, zu wenig riskieren. Und deshalb auch zu wenig, ich sag das jetzt mal, berauscht werden, ne? Weil das Leben ist ja eine tolle Sache, ne? Also, Roland, wenn ich nur an unsere, wir haben jetzt wie viele Jahre, 10, 15 Jahre gemeinsam so auf dem Buckel?
So mehr 10, 12 Jahre so dem Dreh,
denke ich, genau. Und das war vom ersten Moment, als ich dich kennengelernt, ich habe dich auf einer Bühne gesehen und habe dich runterkommen sehen und habe gesagt, mit dem musst du reden. Dann haben wir an der Bar irgendwie kurz besprochen und ich habe gesagt, hör mal, ich will, dass du in mein Team kommst, ja. So, und ich glaube, 3 Wochen später warst du in einer ganz anderen Firma unterwegs.
Das ging noch schneller, das ging noch schneller. Ich glaube, es war ein Dienstag, das war in Düsseldorf. Genau, da hast du mich von der Seite angesprochen am Buffet, beim Kaffee.
Ja, genau.
Und dann habe ich gesagt, was ist denn das für einer, der mich jetzt hier von der Seite anspricht und mir da eine wilde Geschichte erzählt. Und ich habe hier morgen noch einen Workshop zu geben. Ja, morgen Nachmittag könnte ich in Köln vorbei. Okay, und dann bin ich am Mittwoch, war das glaube ich, in Köln vorbeigekommen. Du erinnerst dich an die rote Couch bei der Firma im
genau,
Büro?
Genau, das stimmt.
Die
das
mich
stimmt.
da haben sitzen lassen, eine Viertelstunde. Und dann habe ich gesagt, ach, was ist das hier? Ich gehe wieder. Ich war schon wie auf dem Weg zur Tür raus. Da rufst du an, wo ich denn bliebe. Und das war an einem Mittwoch. Und am Samstag bist du nach USA geflogen. Und dann war alles geregelt. Also das war quasi die kürzeste Interview, kürzeste Verhandlungsphase und sofort los. Also so kann es auch gehen. Da muss man auch Vertrauen haben.
Aber genau. Und Vertrauen, was habe ich dir erzählt? Ich habe dir, glaube ich, eine ziemlich spannende Story erzählt damals, was wir davor hatten bei MicroStrategy. Ja, ja, ja. Darum ging es ja damals. Ne? Wir bauten ein Team, ein globales Team auf. Und du warst nachher global in Verantwortung, ich glaube, für Mittleren Osten, Südafrika, also der halbe Planet, den haben wir dann versucht
zu bekehren,
Richtung Social Media Analytics, ja. So, und eine total spannende Zeit und du hast dich drauf eingelassen. Und ich glaube, dass wir Menschen tendenziell dazu neigen, weil Vertrauen, wie kommt's denn zu Vertrauen? Normalerweise, ich sage immer, Vertrauen ist wie wie ein Bankkonto. Darauf zahlt man normalerweise erstmal ein und dann kann ich abrufen von diesem Vertrauenskonto und manchmal sogar überziehen. Wenn du aber dauernd immer nur überziehst, dann geht das Vertrauen verloren. Also deshalb dieses Bild. Und wenn du aber jetzt mich ja gar nicht kanntest, du hattest ja nur du dachtest, was ist das für ein Typ, der mich da an der Bar oder an dieser Kaffeebar anspricht und dann gleichzeitig erzähle ich dir eine wilde Story, dann musst du eigentlich schon genügend Vertrauen auf deinem Konto haben. Das heißt, das Konto, das ist über dein Leben entstanden. Also in den letzten 30, 40, 50 Jahren, das hängt auch mit dem Urvertrauen, das du in deiner Familie erfahren hast. Die haben dich aufgefangen. Wenn du dann hingefallen warst, hat die Mama ein Pflaster drauf gemacht und. Man hat sich bekümmert, man hat dich betüddelt, hat gesagt, komm, steh wieder auf, Jung, ist nicht so schlimm, wird schon wieder heile, bis du heiratest, ist alles gut. Ne? So. Und all diese Erfahrung, diese Lebenserfahrung hat dein Vertrauenskonto gebildet. Und ich habe in dem Moment als Wildfremder dir was erzählt und deine Lebenserfahrung und Vertrauenskonto hat es aber zugelassen, dass du für mich was abgehoben hast, sozusagen. Du hast also quasi investiert in die Zukunft, weil Vertrauen zahlt immer nur auf die Zukunft, nicht auf die Vergangenheit.
Ja, aber natürlich die Vision, die Vision, die muss ja parallel auch laufen, die muss ja schwingen, das muss ja mitschwingen. Also wenn jetzt Individuum oder der Mitarbeiter die Vision hat, möglichst schnell und unkompliziert in den Vorruhestand zu kommen und nicht quasi die Welt zu erobern und neue geile Dinge zu machen, dann schwingt das ja nicht mit so synchron. Ich denke, das ist natürlich total wichtig. Also und deswegen kommen wir wieder zurück zu, du kannst keine Menschen motivieren, wenn die Vision geteilt wird von deinen Mitarbeitern, und die genauso hungrig sind und verrückt sind wie du, dann ziehen die mit. Wenn die aber ganz andere Interessen haben oder was auch immer oder am Anfang vielleicht sagen, ja, das finde ich alles super, damit sie den Job kriegen, aber am Ende dann quasi, ja, das habe ich auch erlebt. Also ich habe einen Mitarbeiter erlebt, die in der Probezeit auch wirklich total mitgezogen sind und an dem Tag, an dem die Probezeit vorbei war, in der Anspruchshaltung gewechselt haben und quasi umgeschaltet haben auf Finanzamtsmentalität.
Oder Sicherheit. Die haben dann umgeschaltet von Vertrauen auf Sicherheit. Jetzt habe ich das, Besitzstandswahrung, was ich habe, will ich auf keinen Fall verlieren. Wenn du die alten Bauernsprüche dir mal überlegst, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ne? Also was er nicht kennt, das will er nicht haben. Und was du hast, das hast du. Ne? Also was du hast, das hast du. Und die Taube da oben auf dem Dach, ich nehme lieber den Spatz in der Hand. Ja? Und das ist halt oft dann die Mentalität, die wechselt, wenn Sicherheit dein Leben bestimmt. Ne? Also sichern, was du hast. Und unter uns, es gibt viele Beziehungen, von denen man so hört, die sehr schrecklich sind, wo er und sie überhaupt oder sie und er überhaupt nicht mehr miteinander klarkommen, sich aber irgendwie zusammenrotten, weil die Kinder sind ja noch da und alles Mögliche. Klar. Und die machen sich das Leben jeden Tag zur Hölle, aber keiner bricht aus, nur weil man den Besitzstand wahren will und sagt so, was ich habe, auch wenn der mich schlägt oder er mich jeden Tag betrügt oder was auch immer, trotzdem halte ich den Status quo, obwohl, wenn ich die Türe aufmachen würde, vielleicht steht morgen draußen der Partner, der mich wirklich wunschlos glücklich machen könnte, würde, wie auch immer, aber trotzdem beharren wir an dem, was wir haben. Und übrigens bei Dies, der hat das auch gesagt, jetzt hier der VW-Chef, der will jetzt den Konzern von rechts auf links drehen. Und wer beschwert sich? Die Gewerkschaften. Warum? Klar. Besitzstandswahrung. Dieser, um Gottes Willen, der will aus einem Autokonzern eine Softwarefirma machen, was er übrigens tun muss, ja. Natürlich werden dabei Arbeiter nicht mehr mitgenommen werden können. Und unter uns, das wird ja ein paar Jahrzehnte dauern, dieser Umbau bei einem 550.000-Mann-Laden. Aber nee, die fangen am Anfang schon sofort an zu protestieren, machen den Prozess schwerer und vielleicht führen sie sogar dazu, dass er beschwert wird oder scheitert, weil dieses Besitzstandswaren, was ich nicht kenne, das brauche ich nicht. Ne? So nach dem Motto, das kann ja gar nicht wichtig sein.
Ja, das ist typisch, wenn man das so sagen kann, auch eine typisch deutsche Eigenschaft. Ne? Also möglichst wenig Veränderung, möglichst das behalten, was man hat, was man aber auch sagen muss, weil das den Deutschen ja weltweit gesehen auch sehr gut geht. Das ist ja auch eine nachvollziehbare Sache. Warum soll ich denn jetzt was ändern, was jahrzehntelang gut gegangen ist?
Ja, klar.
Und andere Regionen der Erde oder andere Länder, die nehmen halt jede Chance, die da kommt und sind halt einfach schneller. Ne? Und das ist natürlich auch, ist alles verständlich. Insofern, ja, Vertrauen kommt auch durch die Erfahrung, denke ich mal, auch durch Lebenserfahrung. Mhm. Du sagst natürlich, durchs Elternhaus, absolut richtig, ne? Kann aber natürlich auch, habe ich auch erlebt schon, wenn du es übertreibst mit den Kindern und sie quasi in Watte bauscht, dann haben sie gar keines Vertrauen. Also so diese Balance zu finden, die Kinder oft genug auf die Nase fallen zu lassen, sie aber nicht quasi ins Verderben rennen zu lassen.
Ja, genau.
Das ist die Herausforderung beim Elterndasein.
Also ich kann jedem Elternteil nur einen Spruch mitgeben, den ich leider auch viel zu spät erst gehört habe. Eine alte chinesische Weisheit, von der man nicht weiß, wer sie genau gesagt hat, aber die Weisheit sagte Folgendes: Bereite nicht den Weg für die Kinder vor, sondern bereite die Kinder auf den Weg vor.
Ja,
heißt im Klartext, schieb nicht jeden Unsinn für die beiseite, lass die selber auf die Nase fallen, genauso wie du das sagst, lass die ihre eigenen Erfahrungen machen, aber lehre ihnen, wie man über den Weg geht. Ne? Und zwar so, dass sie nicht alles riskieren, aber trotzdem mit genügend Selbstvertrauen, dass sie ab und zu etwas riskieren und das auch einschätzen können. Ne? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Da können wir als, jeder von uns ist ja auch im Sinne Führer von Kindererziehung, eine Familie, da wird ja auch was gemanagt, da wird ja auch was geführt, da wird ja auch was gecoacht im besten Falle, so dass man mit den Kindern eben entsprechend darüber auch spricht, um sie dann zu selbstständigen, autonomen und geistreichen Menschen zu machen, denn jeder Mensch sucht nach einem Sinn im Leben. Jeder Mensch will wissen, wofür mache ich den ganzen Quatsch. Umso älter man wird, umso häufiger denkt man auch darüber nach, weil du denkst immer ja irgendwie, wie heißt das? Das letzte Hemd hat kein Tasch, ne? So nach dem Motto, mitnehmen können wir alle nichts, ne? Und trotzdem arbeiten wir manchmal bis zum Umfallen und im letzten Tag, als gäb's nichts anderes als diesen Planeten hier, ne?
Hast du dieses Poster gesehen mit den, ich glaube, 4000 Wochen, also mit diesen quasi so 4000 Boxen, ein weißes großes Poster, wo du dann quasi ankreuzt, eine Woche deines Lebens.
Mirko Lange, der hat das gepostet, genau habe ich
und
gesehen.
Und dann streichst du quasi so, dann hast du so statistisch gesehen, was weiß ich, 80 Jahre zu leben und dann streichst du quasi Wochen weg und dann merkst du auf einmal, die freie Fläche wird immer dunkler und die Zeit ist endlich.
Also,
die Zeit ist endlich.
Roland, ich werde nächstes Jahr 60 und ich befinde mich quasi dann im letzten Viertel des Spiels, ja. Also drei Viertel sind rum, ne? So das letzte Viertel, wenn du Glück hast, ne, hast du nochmal 20, vielleicht 25 Jährchen, aber dann ist vorbei, dann gehen die Lichter aus. Und du verschiebst halt so mit sehr viel Energie, wir arbeiten, machen, schaffe, Häusle bauen, ne, bauen was auf und hier noch ein Dollar und da noch ein Euro, das kratzen wir zusammen, im Zweifelsfall schon mal für die Erben, für die Kinder. Und dann irgendwann fallen sie um, haben einen Herzinfarkt oder was weiß ich, irgendeine Krankheit. Und stellen fest, ich wäre besser doch mal häufiger in Urlaub. Ich hätte häufiger mal eine Tasse Kaffee mit den Kindern getroffen, mich mit denen auf dem Spielplatz auseinandergesetzt. Deshalb, das ist Teil dessen, was wir Leben nennen. Und das ist auch Teil dessen, was wir alle brauchen. Weil letztendlich geht's dann auch um die Liebe von Menschen um dich rum, ne, dass du die Talente erkennst, die da sind. Wie können wir die Kräfte wecken? Wie können wir denen helfen, sich selbst zu entfalten? Ich sage immer, der Mensch als Bauherr seiner selbst, das war, glaube ich, Montessori, die das mal gesagt hat, wie helfen wir unseren Menschen und auch den Menschen um uns rum, also auch den Mitarbeitern, sich selber zu entfalten, ihre Talente zu erkennen und denen auf dem Weg dahin zu unterstützen, ne?
Um dann Vertrauen zu schaffen, auch Selbstvertrauen aufzubauen, gerade auch in neuen Positionen oder in vielleicht nicht so ganz einfachen Situationen. Da sind wir wieder beim Coachen, beim Motivieren, beim Aufrichten. Und aber die Energie an sich, die muss ein Mitarbeiter immer selbst mitbringen.
Absolut.
Anders geht das nicht. Ja, also ich habe Situationen, auch nur eine kleine Anekdote, Situation erlebt. Da habe ich ein Team übernommen, bin reingegangen, so erster Tag. Und habe irgendwie festgestellt, da ist egal, was ich mache, ob ich jetzt ruhig bin, ob ich jetzt energetischer bin, ob ich jetzt linksrum oder rechtsrum tanze, da ist quasi keine Energie. Also das war ein Team von knapp 10 Leuten, denen wurde quasi die Energie abtrainiert.
Okay.
Und die haben sich quasi nur selbst verwaltet. Und das Highlight des Tages war dann nach dem Mittagessen so gegen 15 Uhr alle nochmal gemeinsam zur Kaffeemaschine pilgern, Milch aufzuschäumen und dann quasi zurück zum Schreibtisch zu pilgern und dann mal so langsam auf die Uhr zu gucken, wann denn endlich Feierabend ist. Solche Teams, sage ich dir, kannst du kaum aufrichten, kaum motivieren, weil da ist quasi, die sind schon abgebrannt gewesen, durchgebrannt gewesen.
Das hat natürlich mehrere Gründe, wie das aberzogen worden ist. Wahrscheinlich hat man die dauernd reglementiert.
Total,
wenn die gute Ideen hatten, hat man die platt gemacht,
genau.
Nicht zugehört, sie nicht unterstützt bei dem, was angesagt wurde. Und irgendwann haben die innerlich gekündigt. Ne? Genau, und das haben wir. Genau. Also es gab dazu Studien, dass 70% der Mitarbeiter in Unternehmen angeblich gekündigt haben, also innerlich gekündigt. Und zwar vor allen Dingen in größeren. Das traf nicht unbedingt in kleineren zu. Die kleineren tun sich da ein bisschen einfacher. Und ich befürchte, dass das daran liegt, dass in den kleineren die Vorbilder und das Vertrauen größer ist. Also dass ich dem Geschäftsführer, dem Inhaber, weil der ja sein Unternehmen auch weitergeben will an die nächste Generation, da sieht man eher, okay, dem kann ich vertrauen. Die Ziele sind quasi mit meinen ähnlich. Ich bleibe auch lange hier. Bei einem Vorstand, der kommt und geht in einem großen Konzern, der immer nur den Aktienkurs optimieren will und seinen Bonus, da hast du natürlich weniger Vertrauen, weil die Ziele überhaupt nichts mit meinen. Also ob der jetzt 10 Millionen, 20 Millionen verdient und ich weiter meine 60.000 oder 50.000 Euro im Jahr, das hat mit meinen Zielen gar nichts zu tun. Im Gegenteil, da wird sogar Neid erzeugt. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn die Leute, die weder das Vertrauen haben, noch mit den Zielen übereinstimmen, sagen, weißt du, warte mal, ich halte mein Ding und du machst dein Ding.
Ich nenne die immer die lebendigen Toten. Lebendigen Toten in den Großkonzernen, die natürlich, weil sie Haus, Hof, Hund, Kind, Hund, Katze, Maus natürlich haben und vielleicht auch nicht so schnell eine Option haben, diesen Lebensstandard zu halten, einfach dann da bleiben. Und da gibt es viele, es gibt ja auch so Situationen wie hier, das muss man ja auch sagen, weltgrößter Chemiekonzern hier ganz in der Nähe, ich sage jetzt keinen Namen, wo natürlich auch ein Facharbeiter mit Schichtzulagen ein Einkommen hat, den kann er in der gesamten Branche, kriegt er denn nicht in Europa. Und damit ist natürlich auch eine Form der Mitarbeiterbindung, der kleine goldene Käfig. Die können da quasi gar nicht weg. Das ist natürlich auch tragisch. Das ist genauso tragisch wie mit dem falschen Partner oder der falschen Partnerin zusammen zu sein. Und da kannst du auch als Manager oder im mittleren Management eigentlich kaum was bewegen. Das haben wir schon immer so gemacht. Das bleibt jetzt so und fertig aus. Aber das sind ja auch immer nur halbe Wahrheiten. Das haben wir auch erlebt. Ich erinnere mich in meiner Jugend, da war so die Vision, dann gehst du zu Siemens oder zur Dresdner Bank oder zu so einem großen Konzern. Und oder BBC gab es damals noch, Braun, Boveri und Sie, die haben Gasturbinen und Kraftwerke gebaut hier in Mannheim. wurden dann von ABB übernommen. Also das galt quasi so als der sichere Hafen. Und was ist davon geblieben? Nicht viel.
Ja. Ja.
Also die Banken sind quasi geschrumpft und werden noch weiter schrumpfen. Die Industriekonzerne massiv umgebaut. Und am Ende die eigentliche Sicherheit, die einzige Sicherheit ist letztlich neben natürlich allererster Linie dein Bildungsstand, deine Erfahrung, aber tatsächlich auch das Vertrauen in dich selbst und dein Selbstvertrauen, dass du sagst, es geht weiter, es geht immer weiter. Und vielleicht abschließend, bevor wir heute den Laden zumachen, ich selbst habe ja vor einem Jahr auch, sagen wir mal, eine große Vertrauens- oder selbst, ich sage jetzt mal nicht Selbstvertrauenskrise, aber ich hatte schon für ein paar Wochen mein Mojo verloren, ja. Also wenn wir mal aus den Powers bei, wo ich ja gedacht, es kann doch nicht wahr sein, jetzt Pandemie hin und her, einmal Geschäft neu, einmal Geschäft wieder weg und es muss ja weitergehen. Und da war schon so ein paar Wochen, wo du merkst, so, man ist dann schon auf sein Umfeld angewiesen und auf sein Netzwerk angewiesen. Und natürlich die Rahmenbedingungen müssen natürlich auch packen. Wenn du sag mal irgendwo im Kriegsgebiet, sag mal, du bist in Syrien, du bist Akademiker, hast da ein super Leben und auf einmal macht's Peng und dein Land fliegt dir um die Ohren und dann musst du loslaufen und bald weniger als null anfangen. Also die äußeren Umstände, die müssen ja auch einigermaßen passen.
Absolut.
Und da sind wir ja Gott sei Dank in hier in unseren Breitengraden noch relativ gut ausgestattet, dass es geht immer weiter.
Genau. Hey, super. Also spannendes Thema. Jeder sollte für sich auch mal drüber nachdenken, wie ist das denn mit seinem Vertrauen, mit seiner Lust auf Zukunft, auch auf Wandel, weil Zukunft heißt immer auch Wandel und Veränderung, ne? Wie hat Perikles gesagt, nichts ist so beständig wie der Wandel, ne? Und da ist ganz sicher was dran. Und wir sollten Freude für diesen Wandel entwickeln und die Vorteile und die Herausforderungen, die das mit sich bringt, dann auch gerne nehmen, aus meiner Sicht.
Ich glaube, mit Lust auf Zukunft haben wir auch einen schönen Folgentitel gefunden für heute.
Gut.
Karl, jetzt haben wir noch Tops und Flops der Woche, nach dem doch sehr lauschigen Gespräch heute.
Also Flop habe ich eigentlich nur einen, dass diese Woche das Wetter, ist wirklich ein bisschen, und mir tun die Leute leid. Ich habe gestern Bilder gesehen, wo ganze Straßenzüge wieder mal überschwemmt sind. Ne? Wir in Hennef hatten das ja vor ein paar Wochen, also deshalb, da sollten wir uns auch solidarisch zeigen und solchen Menschen gerne helfen. Aber die Tops. Also erstens, ich habe mit meinem Enkel, war ich am Samstag Fußballschuhe kaufen. Und der hat sich so dermaßen über die neuen Schuhe gefreut, weil die alten waren offensichtlich auch ein bisschen zu klein. Das tat ihm schon ein bisschen weh beim Laufen. Und toll war Christian Reuter hier aus dem Intershop-Geschäft. Übrigens in Hennef vor Ort, ne, wir gehen immer lokal kaufen, das auch. Ne, wenn wir alles nur bei Amazon bestellen, ne, dann ist das auch nicht so gut für die lokale Wirtschaft. Und der Christian Reuter mit seinem Intersport-Geschäft so toll bedient in dem Laden, zu wirklich sagenhaft guten Preisen, wie ich fand. Und die Freude beim Enkel war groß. Und zum Schluss sagt Christian, übrigens, die haben Torgarantie. Das heißt, wenn er keine Tore damit schießt, kann er die umtauschen. Das fand ich sehr schön.
Hervorragend.
So, und dann, wo ich mich auch noch drüber gefreut habe, es geht so langsam wieder los mit Vorträgen. Am 31.07. werde ich bei Gedankentanken, hier Creator, diese Großveranstaltung, in Köln im Milowitsch-Theater, wahrscheinlich mit etwa 200 Leuten. Das ist wohl genehmig oder genehmigungsfähig, aber dann auch wird natürlich gestreamt, wieder mal einen Vortrag halten. Und TEDx, morgen Abend bespreche ich, welchen TEDx-Vortrag ich halten darf und werde im September. Also ich bin total happy, viele Herausforderungen, aber auch viele schöne Sachen.
Das macht Lust auf Zukunft, das ist doch gut.
Absolut.
Na, ich habe auch noch Flops der Woche, Wetter brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist wirklich tatsächlich mega Flop. Top der Woche, ich habe übrigens auch eine Retail-Erfahrung, also ich war auch einkaufen mit meiner Tochter, die wird heute 5 Jahre alt, also Happy Birthday an meine Tochter. Und sie ist eine sehr fahrradbegeisterte Tochter, also mit 5 Jahren. Also beide unsere Kinder haben, glaube ich, mit 2 oder maximal 3 Jahren Fahrradfahren gelernt. Warum nur? Ja, Radsportbegeisterter Vater. Aber mein Sohn ist ja eher Richtung Hockey, Eishockey unterwegs, nicht so der Radsportler, aber meine Tochter liebt Fahrradfahren. Die läuft kaum einen Meter, fährt über dem Fahrrad hin. Und jetzt war es Zeit, das nächste zu holen. Und wir sind dann auch in den großen Fahrraddiscounter gegangen mit wirklich guten Fachberatern auch. Und meine Tochter ich habe sie einfach auswählen lassen. Und natürlich sind Kinder in dem Alter natürlich, oder Mädchen in dem Alter auf Pink und Einhörnern unterwegs. Gibt es natürlich auch als Fahrrad, aber nein, nee. Sie hat sich quasi das beste, in Klammern auch teuerste leider, aber technisch beste ausgestattete Mountainbike entschieden in ihrer Größe.
Ja.
Und das wird sie auch brauchen, weil wir ja Mountainbike-Urlaub machen jetzt demnächst.
Okay.
Ende des Monats geht's los. Also da bin ich sehr glücklich drüber. Das war für mich ein Top der Woche,
okay,
dass meine Tochter jetzt quasi voll ausgestattet den Mountainbike-Urlaub geht. Mit 5. Also wir werden es berichten.
Super. Cool. Aber du siehst, der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum, gell?
Das sieht offensichtlich so aus. Zumindest bei einem Kind. Alle, die können auch... Es könnte auch Golf spielen, wenn es unbedingt sein muss. Ja.
Also.
Dann dir einen guten Tag noch, auch unseren
Hörern. Ne?
Bleibt gesund und Lust auf
Zukunft. Denk an Corona, immer Vorsicht bleiben. Ne?
Machen wir. Ciao, bis morgen, bis nächste Woche.
Tschüss. Roland, lass uns das nochmal machen. Deine Begrüßung, die war nicht energetisch. Nee, also du warst irgendwie müde.
Okay, nochmal.
Ja, genau, aufpumpen.
1,
hier so.
3, 2, 1. Genau, hier.
So.